Was zeichnet denn eine Verschwörungstheorie aus?
Ich halte es dafür wichtig, erstmal eine begriffliche Trennung vorzunehmen. Also eine Verschwörung ist per Definition erstmal eine Gruppe, die im Verborgenen agiert und Eigeninteressen durchsetzen möchte und damit auch gegen, je nachdem, wo das stattfindet, geltendes Recht verstößt. Das heißt, wir haben in der Geschichte immer wieder ganz reale Verschwörungen, also seien das irgendwelche Komplotte gegen Herrscher oder Könige oder andere Geschichten. Ein Beispiel wäre noch der Mord an Caesar, also da wurde sich verabredet, um Caesar zu ermorden, also diese Gruppe im Verborgenen, Eigeninteressen und so weiter. Und eine Theorie ist eine wissenschaftliche Annahme, die mit Fakten oder Belegen dann entweder bewiesen oder widerlegt wird. Das heißt, wird also bei der Vermutung von einer Verschwörung an irgendeiner Stelle eben genau das geprüft und wenn es die Fakten ergeben, dann auch anerkannt, dass es keine Verschwörung ist, dann wäre eigentlich der Begriff Verschwörungstheorie angemessen zu nutzen. Aber das, womit wir es aktuell vor allem zu tun haben, da wird sich ja vor Fakten verschlossen, es werden Fakten ignoriert oder gar ausgeblendet und verdreht. Und da ist eher der Begriff Mythos oder Ideologie, also Verschwörungsmythos oder Verschwörungsideologie angebracht, also jetzt rein aus wissenschaftlicher Sicht. Der Begriff Verschwörungstheorie hat sich allgemein durchgesetzt. Ich finde es auch völlig okay, den zu nutzen. Ich finde nur, um erstmal zu begreifen, worum es geht, diese begriffliche Trennung wichtig. Ja, und was zeichnet so ein Mythos aus? Das ist im Kern meistens, dass es eine kleine Gruppe oder Einzelpersonen gibt, die dann meistens irgendwie als Elite oder irgendwas beschrieben werden. Und die lenken im Geheimen, im Verborgenen die Geschicke der Welt und das meistens zum Schaden aller anderen, um ihre eigenen Interessen, also ihre eigene Macht etc. durchzusetzen.
Gerade in der Corona-Pandemie erleben wir ein Aufblühen von Verschwörungsmythen. Vor allem die QuerdenkerInnenbewegung hat innerhalb kurzer Zeit großen Zulauf erhalten. Woran liegt denn das?
Naja, Verschwörungsmythen kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein All-Inclusive-Programm. Also es werden zum einen einfache Antworten geliefert auf komplexe Fragen, aber zum anderen liefern die auch eine große psychische Entlastung. Also gerade eine persönliche Verantwortung kann dann ganz leicht abgegeben werden, eben an dieses klare Feindbild, was da geschaffen wird von dieser Elite. Also man hat auch gleich einen direkten Änderungsansatz. Also man muss sich dann nicht gegen irgendwelche komplex klingenden gesellschaftlichen Verhältnisse wenden, sondern man hat ein direktes Feindbild, das man bekämpfen kann oder je nachdem dann muss, um diese Situation zu verändern. Ein weiterer Punkt ist, dass Verschwörungsmythen auf einer ganz emotionalen Ebene passieren. Also man muss da gar nicht groß nachdenken, auch wenn dann in diesem Informationen sammeln oder sowas, wo man eine Verschwörung vermutet, dann natürlich auch viel nachgedacht wird. Also es soll jetzt nicht heißen, dass Leute, die daran glauben, jetzt dumm sind und gar nicht nachdenken. Aber es funktioniert erstmal sehr affektiv, also dass Gefühle sehr ungefiltert rauskommen. Und zeitgleich findet eine Selbsterhöhung statt, also man erfindet quasi seine eigene Heldengeschichte. Man hat es durchschaut, den großen Geheimplan, und hat jetzt auch eine Antwort drauf. Und das ist ja schon generell im Alltag für viele Menschen ganz wichtig. Also gerade da der Alltag sehr überfordernd sein kann. Man fühlt sich zum Beispiel auf Arbeit austauschbar oder fühlt sich einem Leistungsdruck ausgesetzt. Man ist mit vielem unzufrieden. Und das alles erzeugt ja ganz große Ohnmachtsgefühle bei vielen Menschen. Und das ist in Krisenzeiten eben noch viel stärker zu spüren, diese Ohnmachtsgefühle. Und da liefern diese Verschwörungsmythen einen ganz einfachen Umgang mit, weil sie diesen Ohnmachtsgefühlen dann die Selbsterhöhung, aber auch die einfache Erklärung von allem entgegensetzen. Und da vorher Verschwörungsmythen auch viel im Umlauf waren, gerade im Internet und in den sozialen Medien, konnte da jetzt in dieser Corona-Krise, wo dann noch viel mehr Fragen und noch viel größere Unsicherheit war, ganz einfach drauf zurückgegriffen werden.
Es gibt ja unterschiedliche Verschwörungstheorien oder Mythen, wie du sie begrifflich genannt hast. Viele sehr abstrus, wie die Chemtrail-Verschwörung, die ich eben schon erwähnt habe. Menschen glauben, dass Flugzeuge chemische Kampfstoffe versprühen, obwohl es sich dabei eigentlich nur um Wasserdampf von Kondensstreifen handelt. Woher kommt denn das Bedürfnis nach einfachen Antworten und Feindbildern?
Na, erstmal muss man sich da vor Augen führen, dass das Absurde und das Abstruse in den Verschwörungserzählungen kein Argument gegen diese Erzählung ist, sondern ein ganz elementarer Bestandteil der Wirkung. Also man hört dann auch ganz oft aus diesen Verschwörungskreisen Sätze wie, das ist so absurd, das kann sich niemand ausdenken. Und das hatte ich ja gerade schon angedeutet, die Gesellschaft ist einfach super komplex. Man sieht sich auch so einer ständigen Informationsflut ausgesetzt. Man bekommt ganz viele Probleme mit und was so in der Welt oder in seiner Umgebung falsch läuft. Und da ist einfach ein Bedürfnis nach einem Durchblick und nach einer gewissen Kontrolle groß. Und da liefern diese Verschwörungsmythen oder diese Erzählungen einen ganz einfachen Weg zu. Und wiederum ist dieses Feindbild, was man sich konstruiert, auch ein ganz einfacher Weg, eigene Bedürfnisse oder Gefühle nach außen zu lagern, also gerade die, die man vielleicht an sich selber nicht gut findet oder die nicht erreichbar sind. Also als Beispiel das Bedürfnis nach Geld, nach Macht, nach Einfluss. Das würde ich jetzt mal behaupten, kaum jemand einfach so zugeben, dass dieses Bedürfnis da ist oder dass das sehr groß ist. Und dann wird es einfach auf dieses Feindbild übertragen und dafür schlecht erklärt. Und damit kann man entweder die eigenen Bedürfnisse verdrängen oder mit dem Kampf gegen dieses Böse, was man sich da konstruiert, dann wiederum legitimieren.
Eine andere, noch viel verstörendere Erzählung handelt von diesen sogenannten Eliten, die Kinder entführen lassen, um aus ihrem Blut sogenanntes Adrenochrom zu gewinnen. Ein Stoff, den sie zum Machterhalt benötigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die QAnon-Verschwörung kam aus den USA nach Deutschland, verbreitete sich dort auch rasant in ganz Europa. Alle Verschwörungserzählungen eint ein Festhalten an einfachen Lösungen für komplexe Probleme und das Festhalten an einfachen Feindbildern, wie wir ja gerade geklärt haben. Feindbilder sind beispielsweise die Illuminaten, die Rothschilds und vor allem eine Minderheit, Jüdinnen und Juden. Viele Verschwörungstheorien sind also verdeckt oder auch offen antisemitisch. Was haben antisemitische Denkmuster und Verschwörungstheorien denn gemeinsam?
Wie du gerade schon gesagt hast, dieser Glaube an eine geheime Elite, die die Welt lenkt und allen schadet, ist ja seit jeher mit Stereotypen über Jüdinnen und Juden verknüpft. Also ob das jetzt die Brunnenvergiftungslegende aus dem Mittelalter ist, wo dann Jüdinnen und Juden die Schuld an der Pest zugeschrieben wurde, die Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg, also dass Deutschland oder dass das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg verloren hat, weil den stolzen Truppen, jetzt mal in dem Sprech geblieben, Jüdinnen und Juden in den Rücken gefallen sein und ihnen den Dolch in den Rücken gerammt haben. Oder die jüdische Weltverschwörung, die ja dann als Legitimation unter anderem für die Shoah genutzt wurde, wo wir dann auch wieder so einen Bogen haben. Also da wurden die Bedürfnisse nach Macht und nach Kontrolle und nach Morden wurden quasi auf Jüdinnen und Juden übertragen. Also es wurde gesagt, die wollen die Weltherrschaft und die wollen uns alle umbringen. Und damit wurde dann aber das eigene Streben nach Weltherrschaft von den Nazis legitimiert und der industrielle Massenmord an über 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Da sieht man auch, dass eben auch die Bedürfniserfüllung relativ deckungsgleich ist. Also eben auch im Antisemitismus wird versucht, den Ohnmachtsgefühlen was entgegenzusetzen. Und da geht es auch ähnlich wie in den Verschwörungstheorien oder in den Verschwörungsmythen nie darum, was Jüdinnen und Juden tatsächlich tun oder nicht tun, sondern es geht allein um die Zuschreibung durch AntisemitInnen und Antisemiten. Und in dieser Zuschreibung des Bösen ist ja auch immer gleich so ein Vernichtungsgedanke mit drin. Und was das für Konsequenzen haben kann, zeigt ja am deutlichsten das Attentat in Halle, wo der Attentäter ja auch in seinem Manifest geschrieben hat, dass er auch hätte in eine Moschee oder ein linkes Zentrum gehen können. Aber er wollte quasi das, was er als Wurzel allen Übels ausgemacht hat, angreifen. Und auch diese, was du gerade angesprochen hast, diese Legende vom Adrenochrom, erinnert ja auch ganz stark an die Ritualmordlegende, die es im Mittelalter gab. Also, dass Christenkinder entführt werden und rituell geopfert werden in irgendwelchen dunklen Zeremonien. Und da sieht man auch, wie sich antisemitische Bilder durch die Zeit ziehen und immer wieder der jeweiligen Zeit angepasst neu herauskommen.
Funktioniert denn Antisemitismus überhaupt ohne Verschwörungserzählungen? Oder wie hängt das überhaupt zusammen?
Also ich würde sagen, ein moderner Antisemitismus funktioniert kaum ohne Verschwörungserzählungen. Also fast immer ist von Strippenziehern oder von einer Elite oder ähnliches die Rede. Und selbst wenn Jüdinnen und Juden nicht explizit benannt werden, so ist es doch meistens in seiner Struktur dem Antisemitismus sehr ähnlich bis gleich. Und gerade da nach 1945 auch niemand mehr offiziell als Antisemit gelten wollte oder immer noch will, wurde dann sehr viel auf eine Umwegskommunikation gesetzt. Das heißt, es gibt dann Codes und gibt Chiffren, also da hast du ja auch schon einige genannt, die Rockefeller, die Rothschilds, die Illuminaten etc. Aber es meint eigentlich alles das Gleiche.
Was kann man denn tun, wenn Menschen im näheren Umfeld, beispielsweise in der Familie, anfangen, an Verschwörungstheorien zu glauben? Und kann man gegen Menschen denn aktiv was unternehmen, die Verschwörungstheorien dann auch verbreiten? Also wenn das Ganze dann schon so ein bisschen verinnerlicht ist und sie quasi jetzt nur zu Rattenfängern werden, was kann man da überhaupt noch tun? Oder hilft da nur noch Prävention?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es leider kein Allgemeinrezept. Es gibt so ein paar Hinweise, nach denen man sich richten kann. Also ein Punkt, gerade wenn das im Umfeld passiert oder in der Familie, ist es wichtig, die Leute erstmal nicht als dumm oder ähnliches abzustempeln. Man sollte halt immer im Hinterkopf haben, dass die Leute aus einer ganz großen inneren Spannung heraus handeln und da auch ganz oft wirklich dran glauben an das, was sie erzählen und da auch ganz viel Angst mitschwingt. Also ne, wenn man sich vorstellt, an jeder Ecke ist irgendjemand, der sich gegen einen verschworen hat und einem schaden will, das löst natürlich ganz große Angst aus. Und wenn man sich dann nicht ernst genommen fühlt von seinem Umfeld, dann verschließt man sich viel eher und dann ist es noch schwerer, an die Leute ranzukommen. Dann sollte man im Hinterkopf haben, dass das Rauskommen aus dieser Verschwörungsszene, wenn es möglich ist, wesentlich länger dauert, als das da reinrutschen. Also da auch immer im Hinterkopf haben, das ist ein Prozess, der auch sehr lange dauern kann. Also Aussteiger berichten ganz oft, dass es für sie so einen Knackpunkt gab, an dem sie dann alles weitere Stück für Stück hinterfragt haben. Aber wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und das auch zu so einem Welterklärungsmodell geworden ist, dann ist das natürlich super schwer, das wieder abzubauen, weil man sich ja erstmal alles damit erklärt hat. Und da ist es dann oft hilfreich, wenn man Fragen stellt. Also es ist ganz wichtig, sich nicht auf einen inhaltlichen Schlagabtausch einzulassen, weil dieses ganze Verschwörungsdenken sehr irrational funktioniert und da auch Argumente ganz oft nichts bringen. Und also ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, wenn man sich dann auf so eine Debatte einlässt, irgendwann gehen einem selber die Argumente aus und die Fakten. Aber das Gegenüber, das an diese Verschwörungsmythen glaubt, kann immer wieder was Neues aus dem Hut zaubern. Und dann wird das ganz schnell sowohl von außen als auch von der Person, die in diesem Verschwörungsdenken argumentiert, als Sieg wahrgenommen, wenn dann der Person, die mit Fakten dem versucht, was entgegenzuhalten, die Fakten ausgehen. Deswegen eher Fragen stellen, also wie kommst du darauf, kommt dir das nicht ein bisschen schräg vor? Also quasi mit sowas, was man immer so als Küchentischpsychologie bezeichnet, versuchen die Person dahin zu lenken, dass sie vielleicht selber drauf kommt, dass da irgendwas nicht richtig ist an dem, was sie erzählt. Und wenn man dann aber merkt, dass die Person abblockt, dass die Person zumacht, dann eine Pause einlegen und das versuchen später daran weiterzuarbeiten. Ein persönlicher Kontakt oder ein guter Draht zu der Person zu haben, ist immer sehr hilfreich. Aber man sollte auf jeden Fall immer auch eine klare Kante zeigen. Also zum einen ganz klar in Widerspruch gehen, weil Schweigen meistens auch als Zustimmung gewertet wird. Aber auch sagen, okay, ich will davon jetzt nichts weiter hören oder ich will da jetzt auch nicht weiter drüber diskutieren. Aber man muss eben auch anerkennen, dass es da Grenzen gibt. Also zum einen persönliche Grenze, das ist unglaublich energiezehrend, dieser Prozess, also auch so einen Prozess zu begleiten. Und aber auch, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass das einfach sehr irrational ist und gerade wenn das bei Leuten ein geschlossenes Weltbild ist, ist da teils auch einfach kein Herankommen mehr von außen. Das kann unglaublich schmerzlich sein, gerade wenn das in der Familie oder im Freundeskreis ist. Aber da muss man dann eben auch eine klare Kante zeigen und vor allem versuchen, den Missionierungsdrang irgendwie zu unterbinden. Und das ist eben auch eine Aufgabe, die im pädagogischen Bereich zusehends auf alle Leute, die da arbeiten, zukommt. Zum einen diesen Missionierungsdrang zu unterbinden, dass das eben in Klassen etc., in Jugendgruppen nicht noch mehr Kreise zieht, aber auch dabei weiterhin eine Ansprechperson zu bleiben und da auch irgendwie versuchen, drauf einzuwirken.